Ja, darüber können wir gerne sprechen. Jeden Tag bin ich aufgestanden und habe für deine Überzeugungen, die du hier zum Ausdruck gebracht hast, habe ich gekämpft.
Nicht falsch verstehen, aber das war jetzt ganz nett, was du aufgezählt hast, aber das kommt bei uns, das ist immer so Fliegenschissniveau.
Ja. Und wenn du sagst, ich kann jetzt wieder Klartext sprechen, das hast du ja so gesagt, dann löst das was in mir aus, weil ich mir denke, Mann, das musst du auch in der Regierung machen.
Nee, aber da muss ich dir sagen, das ist, entschuldige, nimm's nicht persönlich, total naiv. Aus Gründen der Rücksichtnahme und der Verantwortung kann man in einer Regierung nicht jeden Tag dem Koalitionspartner zwischen die Beine treten.
Aber du bist doch deinen Wählern Rechenschaft schuldig, nicht deinen Koalitionspartnern.
Und ich glaube übrigens, dass die Wählerinnen und Wähler das anders sehen als du. Ich glaube, du hast Unrecht. Manche in Deutschland haben so eine gewisse moralische Überheblichkeit. Und das wird man in wenigen Jahren am Lebensstandard sehen. Und dann wird's toxisch. Seit 2009 ist ja der Sparerfreibetrag nie erhöht worden. Wer genau hat ihn zum ersten Mal seit 2009 erhöht? Aber egal, das war ja nur ein Detail.
200 Euro.
Ja, aber immerhin ist was passiert.
Immerhin stärker. Ich habe nicht von senken, ich Gedankenexperiment. Abschaffen.
Das ist das Verstörendste überhaupt, dass wir das in Deutschland machen wollen. Das würde ich alles mit der Kettensäge zur Seite schieben und würde sagen, okay, dir möchte ich sagen, tu's nicht.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück. Zum einen mit meinem kongenialen Kollegen Sidan Krieger. Servus.
Hallo.
Und heute haben wir wirklich einen spektakulären Gast. Ich muss mir jetzt gar nicht so leer. Ja, das ist nicht untertrieben. Ich muss ihn eigentlich gar nicht vorstellen. Unser Ex-Bundesfinanzminister und Parteivorsitzender der FDP, Christian Lindner. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für eure Einladung.
Christian, ich muss dir vorab ein großes Kompliment machen. Bist ja in den letzten Wochen wie ausgewechselt. Angriffslustig. Du bist klar und präzise in der Sache. Man könnte fast meinen, du seist ein Liberaler. Was ist los?
Ich ahne, was du meinst. Ja, also wenn man ein Staatsamt hat und einer Regierung angehört, wo mehrere Parteien sind, da kannst du natürlich nicht so befreit aufspielen. Ich jedenfalls konnte es nicht, weil ich war Bundesminister der Finanzen, nicht der FDP, sondern der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, da spreche ich auch für eine Regierung, spreche ich auch für teilweise Länder, Finanzminister, Kollegen in bestimmten Fragen, verteidige auch den staatlichen Status quo. Und zum anderen überlegt man sich als Mitglied einer Koalitionsregierung, was man sagt, weil wenn du etwas Kontroverses sagst, hast du sofort die nächste Koalitionskrise. Und mit zwei linken Parteien als Liberaler zu koalieren, bedeutet im Grunde fortwährend Kontroverse, weil die anders auf die Welt schauen, auf die Menschen schauen als ich. Und insofern ist es tatsächlich ein Stück eine Befreiung. Und ich fühle mich auch trotz aller Widrigkeiten und Schwierigkeiten jetzt zumindest politisch-programmatisch befreit.
Aber die hat doch keiner den Mund verboten. Also klar, verständlich, dass man vielleicht ein bisschen vom Gas runtergeht, aber hat ja Olaf Scholz den Mund verboten? Wahrscheinlich nicht.
Oder? Nein, das ist eine Entscheidung, die du selber treffen musst, zu sagen, ich kann jetzt nicht jeden Tag FDP-Pur-Programm oder Christian Lindner Grundüberzeugungen vertreten. Komma aber. Also in den letzten 3 Jahren gab es nun wirklich genug Streit in dieser Ampelkoalition. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, der Solidaritätszuschlag muss entfallen, weil wir einen wirtschaftlichen Aufschwung in unserem Land brauchen und den dürfen wir nicht belasten durch Steuern auf Qualifikation und die Bereitschaft zum unternehmerischen Risiko. Der Soli ist ja eine Wirtschaftsstrafsteuer.
Und den wir noch zahlen.
Den wir in Deutschland leider noch zahlen. Also insbesondere die Leute mit einer höheren Qualifikation, die deshalb ein höheres Einkommen haben und Menschen, die Verantwortung für Arbeitsplätze haben. Also der Soli wird ja auch noch auf die Körperschaftsteuer aufgeschlagen. Naja, oder auch bei der Schuldenbremse war es jetzt nicht unkontrovers, dass ich da hinterm Baum gehalten hätte mit meinen Überzeugungen. Aber jetzt ist eben wieder eine Phase für sogar Tour.
Schuldenbremse werden wir auch noch drüber sprechen. Vielleicht ganz kurz, warum wir heute mit dir sprechen, was der Ziel dieses Gesprächs ist.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil uns geht's nicht um eine Sache, das haben schon andere Journalisten gemacht und auch zu Recht, um jetzt irgendwelche Spitzfindigkeiten zu besprechen, irgendwelche Begrifflichkeiten hin und her zu schieben, D-Day und so, das hatten wir alles. Und das wurde ja auch zu Recht besprochen, wenn so viel sei noch gesagt. Ich fand das zum Teil auch peinlich, wie ihr euch da dargestellt habt. Und da ist auch, glaube ich, in der Kommunikation vieles auch schiefgelaufen. Aber das wurde besprochen. Was ich nicht möchte, ist, dass das ablenkt von den wirklich wichtigen Themen, die wir in Deutschland haben. Das,
sehr gut.
Es wird natürlich von anderen politischen Parteien jetzt auch genutzt und das ist auch in Ordnung.
So ist es. Gut, dass du es aussprichst. Das ist doch, also man muss ja immer schauen, was ist ein Anlass und was wird draus gemacht.
Jetzt kommen wir aber zum wichtigen Punkt, denn die großen Themen sind ja, okay, wir haben sozialen Sprengstoff durch die Rente, durch die Asylpolitik, die Wirtschaft lahmt seit Jahren. Und Mario und ich sind ja, wie viele andere auch, liberal denkende und handelnde Menschen. Und wir sind der Überzeugung, dass es für diese großen Probleme, nicht D-Day, sonst was, sondern für die großen Probleme eine liberale Wirtschaftspolitik braucht. Und da kommt er in der Theorie ins Spiel, weil ihr seid ja unsere natürliche politische Heimat. Und wenn ich aber auf die letzten 3 Jahre schaue, dann muss ich sagen, das habe ich auch öffentlich schon gesagt, habe ich meine politische Heimat verloren. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir sprechen, um einmal zu erklären, herauszufinden, wie konnte es dazu kommen, dass viele auch so denken, denn das sagen ja auch die Umfrageergebnisse, viele FDP-Wähler sind jetzt Nichtwähler, gehen zur CDU oder zur AfD. Und wie ist die FDP noch überhaupt diese politische Heimat? Und wenn ja, wie kann sie das wieder werden?
Ja, darüber können wir gerne sprechen.
Aber kannst du verstehen, dass wir auch, das Wort enttäuscht ist immer so, ja, so ein schleides Wort, aber kannst du das verstehen? Viele Zuschauer und wir spüren das ja sehr gut. Gut, man sieht es ja auch an den Umfragen. Ich meine, es war eine Euphorie da. Also der letzte Wahlkampf, der war, würde ich mal sagen, sehr stark von euch. Habt ja viele Hoffnungen geweckt und die wurden enttäuscht. Kannst du das verstehen?
Natürlich kann ich es verstehen, wenn man den Wunsch hat, man möchte das Ruder in Deutschland rumwerfen und es soll ganz anders werden und tiefgreifend. Und dann sagt man, es ist jetzt aber gar nicht so viel passiert und zum Beispiel den Soli zahle ich ja noch, aber die FDP wollte ihn abschaffen. Insofern kann ich das verstehen. Andererseits, jeden Tag bin ich aufgestanden und habe für deine Überzeugungen, die du hier zum Ausdruck gebracht hast, habe ich gekämpft. Mit SPD und Grünen und mit dem Status quo und der Hinterlassenschaft der Ära Merkel. Und insofern war das für mich die letzten Jahre echt belastend und verletzend, weil du machst deinen Job. Du kämpfst für den Gedanken Eigenverantwortung, Freiheit, für Respekt vor Leistung, Eigentum. Sagst, okay, wir müssen den Staat schlanker machen, der soll in den Kernaufgaben stark sein, aber bitte die Leute im Alltag in Ruhe lassen. Kämpfst dafür jeden Tag und dann sagen die Leute, ja, ich bin so enttäuscht von dir. Und du sagst, oh meine Güte.
Aber hat es dich denn überrascht? Also muss man nicht vorher anfangen oder anders formuliert, würdest du diese Koalition nochmal machen, diese Ampel? Würdest du diesen Koalitionsvertrag nochmal so unterschreiben?
Naja, wir haben die Koalition damals ja nicht gebildet, weil wir gesagt haben, SPD und Grüne stehen uns so nah, sondern die Ausgangslage war ja eine ganz andere. Die CDU hatte die Wahl verloren. Nach der Wahl wäre noch eine CDU-geführte Jamaika-Koalition möglich gewesen. Aber die CSU hat Armin Laschet die Gefolgschaft gekündigt. Die haben gesagt, nee, wir können Laschet nicht zum Kanzler wählen. Und deshalb ist dann diese Ampelkoalition gebildet worden. Nicht, weil die FDP oder ich gesagt hätte, SPD und Grüne, die stehen mir so nah. Ich will nur den Punkt, wir haben ja ein bisschen Zeit.
Aber nochmal die Frage, würdest du es trotzdem noch? Weil es stand ja keiner mit der Pistole da und hat euch gezwungen. Auch wenn ihr natürlich in gewisser Weise war die Erwartungshaltung da, aber trotzdem. Gut,
natürlich würde ich mit dem Wissen von heute sagen, nein. Aber mit dem Wissen von damals, was wäre die Alternative gewesen? Deutschland braucht ja eine Regierung. Was wäre die Alternative gewesen? Die CDU wollte in die Opposition, wollte also nicht eine SPD-geführte große Koalition bilden. Und eine andere Mehrheit, außer einer Ampel, gab es nicht. Die CDU wollte auch nicht Jamaika unter Laschet. So, Deutschland bleibt ohne Regierung. Also insofern der Druck, der öffentliche Druck, der war ja da. Und wie du eben gesagt hast, auch zu Beginn der Ampelkoalition gab es ja auch öffentlich das Gefühl, oh, das ist jetzt eine richtige Regierung. Weil die einen sagten, ja, wir haben SPD und Grüne, also linksprogressive, scheinbar soziale Politik. Und wir haben die FDP, also wirtschaftliche Vernunft und der Gedanke der Freiheit. Und wenn das zusammenkommt, so, daraus wurde aber eine totale Streitkoalition, weil die zwei linken Parteien, SPD und Grüne, haben gedacht, sie bilden eine linke Regierung. und haben nur zähneknirschend in Kauf genommen, dass die FDP eine liberale Partei ist, die keine linke Politik macht. Und so kam der ganze Streit dann auf. Darf ich nochmal zurück zu dem Enttäuschungsgefühl? Weil das muss man einfach mal aussprechen. Ich weiß, dass es die Enttäuschung gibt, aber umgekehrt will ich auch einfach mal als Mensch sagen, ja, wenn du jahrelang arbeitest für Leute und sagst, ich vertrete deine Werte, ich vertrete deine Interessen mit schwierigen Realitäten und Erbe der Ära Merkel und mit SPD und Grünen und teilweise auch einem links-grünen Mainstream in Social Media und journalistischen Medien. Und dann sagen die Leute, für die du jeden Tag aufstehst morgens und wo du dich motivierst, für die zu kämpfen, die sagen, ich bin enttäuscht, ich will dich nicht mehr wählen. Das ist echt hart. Und da hat man manchmal auch so das Gefühl, dann macht eure Sache doch allein.
Euren Scheiß selber, das dürfen wir sagen.
Schau
mal.
Aber das sage ich ja nicht. Also ich sage nicht, macht euer Zeug allein, ich bin ja da.
Ich verstehe deinen Punkt, auch aus persönlicher Sicht. Jetzt ist es ja so, du hast gesagt, du hast jeden Tag gekämpft. Und ich glaube dir das. Man kann ja jetzt im Fußball auch kämpfen und trotzdem verlieren. Am Ende zählt ja das Ergebnis. Jetzt aus meiner persönlichen Sicht, es ist dann nämlich spannend, weil 3 Jahre warst du Finanzminister in der Regierung. Ja. Und vor circa 3 Jahren haben Mario und ich uns auch selbstständig gemacht.
Ja.
So, das ist jetzt spannend. Wir haben 2 Unternehmen in der Zeit gegründet, alles selber von der Pike auf, ohne Fremdkapital selber gemacht. Und ich habe mich gefragt in Vorbereitung auf das Gespräch, was ist denn für mich aus Unternehmersicht in den letzten 3 Jahren besser geworden? So. Und da muss ich sagen, es ist jetzt nichts besser geworden. Es ist aber auch nichts super schlechter geworden. Das sage ich auch nicht. Aber Bürokratie, unfassbar. Also die Sachen, die wir mit den Behörden haben, unglaublich. Steuerbelastung weiterhin unfassbar hoch. Und da entsteht dann so eine gewisse Enttäuschung dann natürlich, die ich aus privater Sicht habe. Jetzt argumentierst du viel Dinge, die du verhindert hast in der Regierung. Vielleicht tut man dir auch Unrecht. Ich möchte dir die Chance geben, was hast du denn erreicht in den 3 Jahren? Nicht, was du verhindert hast, sondern was hast du wirklich für uns erreicht?
Also erstens, wenn du über die Steuer sprichst, wir haben die kalte Progression, also die automatischen Steuererhöhungen aufgrund der Inflation, überkompensiert. Das heißt, die Steuerbelastung ist geringer geworden. Jetzt bleibt nicht so, dass man sagt, oh, mein Netto ist so groß, ich fühle mich erleichtert. Aber jedenfalls in der Tendenz ist die Steuerlast geringer. Wir haben auch im Übrigen den Solidaritätszuschlag im Steuerrecht nach rechts verschoben.
Sind da auch CO2-Steuern und alles, ist das da auch mit eingerechnet?
Der CO2-Preis ist nur so gestiegen wie von der Vorgängerregierung, also der CDU-geführten Großen Koalition beschlossen. Und da ist nichts draufgekommen. Also da haben wir, finde ich, was erreicht. Wir haben im gesamten Finanzmarktumfeld etwas erreicht. Also zum Beispiel durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz sind in Deutschland Mitarbeiterkapitalbeteiligungen attraktiver geworden. Es war ein Versäumnis, dass wir das nicht längst hatten, weil gerade Start-up-Unternehmen sehr gerne ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja auch eine Beteiligung anbieten. Gerade im Wettbewerb mit großen Unternehmen kann man da Talente eher interessieren. Und vieles weitere beim Kapitalmarkt, Start-up-Umfeld, da gibt es echte Verbesserungen, die wir erreicht haben. Dann ist die deutsche Staatsschuldenquote gesunken von 69% auf 63%. Warum ist das wichtig? Ihr zahlt von euren Steuern die Zinsen und die Tilgung für die Schulden. Wenn der Schuldenstand geringer ist, bleibt mehr von eurem Geld für Besseres übrig. Wir haben Rekordinvestitionen vorgenommen. Das war nicht so einfach, das durchzusetzen, aber Rekordinvestitionen.
Konkret in was?
Zum Beispiel in die Bahninfrastruktur.
Gut, das wird wahrscheinlich viele Jahre dauern, bis man das spürt.
Wir waren aber 20 mit dem.
2030 wird man sehen, dass das Netz moderner und digitaler ist. Bis dahin werden wir viele Scherereien haben, weil gebaut wird. Dann die Ertüchtigung der Bundeswehr ist jetzt kein Individualnutzen für dich, aber für uns insgesamt ist es wichtig, dass unsere äußere Sicherheit garantiert ist. Und ich könnte die Liste weiter fortsetzen. Bürokratieabbaugesetz hier, niedrigster Stand des Bürokratismus, des nationalen Bürokratismus von 2012. Nur, jetzt kommt mein Punkt. Ich will keinen Dankeschön-Wahlkampf machen. Also ein Dankeschön-Wahlkampf, dass
die... Es wird auch nicht funktionieren, glaube ich.
Nee, Bilanzwahlkämpfe funktionieren sowieso nie, aber in diesem Fall erst recht nie. Ich möchte keinen Dankeschön-Wahlkampf, sondern mein Punkt ist jetzt folgender. Vielleicht hole ich euch emotional damit ab. Wir haben seit 2013 in Deutschland de facto Mitte-Links-Regierungen, also Große Koalition und Ampel, de facto seit 2013. Und diese Mitte-Links-Regierungen haben vielleicht das eine gut oder weniger gut gemacht, aber im Kern wurde der Status quo verwaltet, mal so ein bisschen leicht nach links und rechts geschoben. Es wurde der bestehende Wohlstand umverteilt und es wurde immer stärker und tiefer in unser Leben und in die Wirtschaft eingegriffen. Ein Beispiel, Verbot des Verbrennungsmotors. Ein Beispiel von vielen. Und jetzt sehen wir eigentlich das Ergebnis. Wir haben in Deutschland einen sozialen Frieden, der gefährdet ist, weil die Leute sagen, mir sagen, ich kann meine Kinder abends nicht mehr auf die Straße schicken, weil ich das Gefühl habe, die sind weniger sicher, weil die Tallahorns auf die warten. Ja, das sagen die Leute mir, so sprechen die Leute in Deutschland. Und das andere ist, wir sind Platz 24 der globalen Wettbewerbsfähigkeit, unser Lebensstandard, unser Wohlstand ist gefährdet. Deshalb hat die FDP ja auch gesagt, neue Politik oder neue Wahlen in diesem Jahr, weil wir nach meiner Überzeugung jetzt 2025, nach 12 Jahren Mitte-Links-Regierung, einen grundlegenden Wechsel brauchen.
Christian, sind wir dabei? Ich nicht falsch verstehen, aber das war jetzt ganz nett, was du aufgezählt hast. Aber wir kommen gleich zu den großen Problemen. Ich glaube, wir müssen, und vielleicht das Problem habe ich, wenn ich mal jetzt sage, bei euch Politikern, ich will das nicht über einen Kamm scheren, aber wir haben ja zum Beispiel auch schon mit Aiwanger gesprochen. Ich habe das Gefühl, es verliert sich immer in klein und wir brauchen ja mal große Würfel, große Ideen. Da würde ich heute gerne mit dir drüber sprechen.
Ja.
Ein Punkt. Du hast das gerade schön beschrieben mit dem Kämpfen, mit der Unzufriedenheit, was falsch läuft, was nicht funktioniert hat. Das D-Day-Ding, wie gesagt, das ist gegessen, die Wortwahl, ja, und die Kommunikation sicherlich keine geniale PR-Kampagne geschenkt. Was ich euch vorwerfe, ist nicht Schlachtfeld, D-Day und sonst was.
Ja.
Sondern warum habt ihr das nicht früher gemacht? Die ganzen Steilvorlagen, das Heizgesetz, also das fragt sich ja auch, sag mal, in der FDP-Bubble, in der Liberalen, da ging es ja nur rauf und runter, dass man gesagt hat, warum beendet ihr das nicht? Weil ihr wusstet doch vor einem Jahr auch schon, dass das eigentlich ein richtiger Mist ist. Und die Steilvorlagen war da und dann am Ende lässt du dich von Olaf Scholz rausschmeißen? War das
ja,
so also, das perfekte Drehbuch?
Nee, es gab auch ja nicht das Drehbuch.
Aber es gab einen besseren Zeitpunkt, das meine ich.
Aus heutiger Sicht gab es einen Zeitpunkt, ab dem die Sache kippte, einen Zeitpunkt, der auch ein mögliches Ende gewesen hätte sein können, Ende gewesen wäre. Und das ist das Haushaltsurteil 15. November des letzten Jahres. Diese Koalition ist ja zusammengebracht worden über einen Trick von Olaf Scholz, nämlich Corona-Kredite 60 Milliarden umzuwidmen für politische Vorhaben der Ampel. Warum ist dadurch die Koalition zusammengekommen? FDP hat gesagt, Steuern senken, Schuldenbremse einhalten. SPD und Grüne haben gesagt, okay, weil wir haben ja von Scholz 60 Milliarden. Als die vom Verfassungsgericht gestrichen worden sind, ab da war das Problem da. Da hätte ich eigentlich, das habe ich auch ja schon eingeräumt als Fehler, sagen müssen, Geschäftsgrundlage entfallen, entweder verhandeln wir neu oder die Sache ist beendet. Stattdessen haben wir ein Jahr weiter durchgewurstet. Warum? Weil du nicht so ohne weiteres in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt eine Regierung beendest. Nicht so ohne weiteres. Am Ende.
Also wie wäre das eigentlich gegangen? Also, weil viele haben sich immer gefragt, was muss man da eigentlich tun? Also, was hättet ihr machen müssen, wenn man jetzt sagt, wir steigen aus? Ist das so einfach? Geht das?
Dass man dann überhaupt wieder? Du kannst jeden Tag sagen, die gemeinsamen Grundlagen sind nicht mehr da. Deshalb treten die Regierungsmitglieder der FDP von ihren Ämtern zurück und man erklärt öffentlich, dass die Zusammenarbeit in der Koalition beendet ist. Dann ist eine Koalition beendet. Ein Weg. Den Weg haben wir übrigens auch erwogen. Stichwort D-Day-Papier. Das Papier selbst ist ja auf Arbeitsebene entstanden, aber dass das eine politische Option ist, absolut. Das war eine Option. Dieses Papier jetzt ist nicht überzeugend und hätte der Kollege lieber nicht verfasst. Aber wie auch immer, dass das eine Option war, rauszugehen, klar. Mein Weg wäre ein anderer gewesen, nämlich so wie Gerhard Schröder 2005. Man sagt gemeinsam, wir kriegen es hier nicht mehr hin. Wir wollen jetzt eine Neuwahl herbeiführen. ganz bürgerlich gesittet gehen wir miteinander um, aber die Sache ist zu Ende. Oder der dritte Weg ist, man verständigt sich auf neue Politik. Und du sagst ja, zu lange drin geblieben. Ja, den Vorwurf kann man machen, aber immerhin in diesem Herbst haben wir gesagt, Herbst der Entscheidungen, andere Migrationspolitik, andere Wirtschafts- und Finanzpolitik, Haushalt mit Zukunftsschwerpunkten und Schuldenbremse, sonst neue Wahlen. Das war ja der Herbst der Entscheidungen. Das heißt, man kann sagen, war zu spät, aber immerhin kann man vielleicht konstatieren, am Ende, ein Jahr vor der Wahl, hat die FDP gesagt, die Probleme im Land sind so groß, dass die Ampel mit ihnen wie bisher nicht fertig wird. Also muss es entweder eine neue Politik geben oder eine neue Regierung, eine neue Wahl. Also immerhin am Ende kann man sagen, hat die FDP schon das erkannt, was ihr als liberale Unterstützer vielleicht früher hättet sehen wollen.
Wie liberal ist es zu sagen, ich kann jetzt endlich wieder freisprechen?
Na, das Freisprechen geht immer. Also es ist ja keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern es ist eine Frage der Verantwortung. Und da muss ich echt sagen, das ist Professionalität. Ich will ja auch eine nächste Regierung bilden. Denkst du, wenn jetzt die nächste Regierung schwarz-gelb ist, ein dann FDP-Finanzminister von Friedrich Merz könnte jeden Tag nur seine eigene Meinung sagen? Sobald du in einer Koalition bist, muss man auch gewisse Rücksichtnahmen vorsehen, weil sonst kann man nicht regieren. Aber mein Angebot wäre, gibt die absolute Mehrheit der FDP, dann sind keine Rücksichtnahmen auf andere mehr nötig.
Jetzt könnte ich natürlich böse sagen, mit dem Plan wieder zu regieren, Stand jetzt sieht es nicht so gut aus von den Umfrageergebnissen, aber egal. Ich möchte auch.
Das ist nicht egal, ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe ja gerade gesagt, seit 2013 haben wir Mitte-Links-Regierungen in Deutschland und das halte ich für ein Problem. Weil die Zeit, wo Wohlstand umverteilen, Leute bevormunden, Verbrennerverbot, diese Zeit muss nach meiner Überzeugung enden. Wenn nämlich wir es jetzt nicht schaffen, unser Land wieder auf den wirtschaftlichen Erfolgskurs zu bringen und wenn wir nicht Probleme wie die irreguläre Migration lösen, was wird dann 2029 sein? Dann werden wir 2029 Verhältnisse haben wie in den Niederlanden. Und deshalb ist die Aufgabe aus meiner Sicht jetzt, zu kämpfen für eine Regierung, die nicht mehr Mitte links ist, sondern Mitte. Und ich werde jetzt kein CDU-Stalking machen, weil leider kämpft die CDU nicht für Schwarz-Gelb. Die CDU flirtet Schwarz-Rot und Schwarz-Grün. Aber wenn jetzt CDU und FDP so stark werden würden, dass es eine schwarz-gelbe Mehrheit gäbe, dann gäbe es eine andere Politik in Deutschland. Und deshalb könnte man doch mal auf die Idee kommen, wenn du von Umfragen sprichst, sich an die AfD-Wähler zu wenden.
Du hast recht. Aber weißt du, ich denke mir so, in der idealen Welt, ein Liberaler ist für mich jemand, der immer seine Meinung sagt und immer, also weil die freie Meinungsäußerung und der freie Gedankenaustausch, das ist ja ein Grundfest des Liberalismus. Und wenn du sagst, ich kann jetzt wieder Klartext sprechen, das hast du ja so gesagt, dann löst das was in mir aus, weil ich mir denke, Mann, das musst du auch in der Regierung machen.
Nee, aber da muss ich dir sagen, das ist, entschuldige, nimm's nicht persönlich, total naiv.
Ja, vielleicht ist es das.
Ja, es ist unmöglich. Aber wenn du kannst doch nicht sagen, guten Tag, mein Name ist Christian Lindner, ich bin Bundesvorsitzender der FDP und Bundesfinanzminister. Ich freue mich über die Zusammenarbeit mit CDU und CSU. Bitte lassen Sie mich aber sagen, was die CDU, CSU in der Klimapolitik vertritt, das ist total grün. Ich als Finanzminister von Friedrich Merz lehne die CDU-Klimapolitik total ab, weil sie ist zu grün. Das kannst du doch nicht machen.
Aber das passiert ja jetzt im Wahlkampf wahrscheinlich auch, oder?
Das ist aber was anderes. Wir haben ja gerade, dein Vorwurf war ja, du kannst als Regierungsmitglied, hast du nicht die Meinungsfreiheit. Aber das sage ich ja gar nicht. Sondern ich sage, aus Gründen der Rücksichtnahme und der Verantwortung kann man in einer Regierung nicht jeden Tag dem Koalitionspartner zwischen die Beine treten.
Aber du bist doch deinen Wählern Rechenschaft schuldig, nicht deinen Koalitionspartnern.
Aber wenn du in eine Regierung eintrittst, dann musst du Rücksichten nehmen, sonst kannst du nicht regieren. Weil wie soll das denn gehen? Du hast doch nur Streit. Und ich glaube übrigens, dass die Wählerinnen und Wähler das anders sehen als du. Ich glaube, du hast Unrecht. Ich glaube, die Wählerinnen und Wähler sagen, ich möchte vor allen Dingen auch professionell regiert werden. Und dann ist irgendwann mit Wahlkampf Schluss. Dann möchte ich, dass die miteinander diskutieren und zu einem guten Ergebnis kommen, glaube ich.
Okay, lass uns den Spieß mal umdrehen. Vielleicht ist das jetzt auch der...
Also wer es anders sieht, kann mich nicht wählen, weil ich will gerne regieren, ich will gut regieren, ich will Ergebnisse erzielen, ich kämpfe für die Ergebnisse, ich sage auch meine Meinung, aber egal, wer mit wem regiert, ich will ja auch... Übrigens... Ich, wenn ich in einer Regierung bin, ich will doch auch nicht, dass, wenn jetzt Friedrich Merz der Kanzler ist und ich sein Finanzminister wäre, will ich doch auch nicht, dass jeden Tag der Kanzler sagt, also die FDP-Steuerpolitik, die ist total neoliberal. Das ist ja furchtbar. Das möchte ich ja auch nicht.
Okay, dann drehen wir den Spieß mal um. Müssen wir vielleicht einfach im Vorfeld besser klären, was wir wollen? Die Parteien, also wenn man jetzt mal draufschaut auf die Parteienlandschaft, selbst was die Grünen und die SPD da wollen, das ist ja auch ein bisschen lauwarm. Also du hast neulich gesagt, mehr Musk und Milley-Wagen.
Ja.
Jetzt ist es natürlich keine gute Idee, wenn du jetzt hier auf Milley machst und mit der Kettensäge rumrennst. Da haben wir im Vorfeld schon überlegt, ob wir dir so eine kleine mitbringen. Süß. Muss man nicht im Vorfeld wirklich jetzt klare Kante? Ja. Ich sag's jetzt mal, der Porsche-Spruch, den du mal gebracht hast. Also, wer ein Problem damit hat, soll dich nicht wählen. Du bist ja heute auch sehr klar. Du brauchst doch eigentlich keine Rücksicht mehr nehmen. Du hast jetzt eh hier auf die Mütze bekommen für D-Day. Der Spiegelleser...
Ich nehme doch keine Rücksicht.
Nee, aber müssen dann nicht klare Forderungen her? Also das ist ja, müssen wir nicht wirklich sagen, okay, wir rühren die Kettensäge.
Ja, aber dann lasst uns doch endlich mal über Inhalte sprechen. Ja. Wir führen hier so ein Gespräch, sind völlig falsch abgebogen und sprechen darüber, wie die Meinungsfreiheit von Regierungsmitgliedern ist.
Ja,
ein
gut.
Wir haben völlig auf ein falsches Gleis gekommen in diesem Gespräch.
Gut,
weil mir unterstellt wird, ich würde meine Meinung nicht sagen, wo ich nur sage, es geht um Rücksichtnahmen, damit man professionell regiert. Und wir haben nicht gesprochen über Regierungsbilanz, nicht über die Lage im Land, sondern so Nebenthemen haben wir jetzt bearbeitet.
Gut, dann lass uns jetzt über Lösungen sprechen. Das ist gut.
Ja.
Dann wollen wir da jetzt Gas geben.
Fangen wir noch mal mit den ersten Wuchtigen an. Stichwort Trump und Milley.
Trump und Milley,
ja. Beziehungsweise Musk und Milley. Da geht's mir ja darum, um Disruption.
Ja, genau.
Und hier kommt eine Disruption. Deutschland kann nicht 2045 klimaneutral sein, ohne Kernenergie und gleichzeitig seinen Wohlstand behalten. Das ist nämlich die aktuelle Diskussion. Wir machen 2045 Deutschland klimaneutral und Kernenergie machen wir auch nicht. Und hier sah wie ich als einziger deutscher Politiker, die FDP als einzige Partei, das geht nicht.
Also es hat mehr Funktion. Brauchen wir wieder Kernenergie. Wir
brauchen zwei Dinge. Erstens, das deutsche Klimaziel muss 2050 sein. Das ist nämlich das europäische Ziel. 5 Jahre schneller in Deutschland bringt nichts. Weil nur die Polen und die Franzosen können dann mehr CO2 ausstoßen. Was wir weniger machen, fürs Weltklima bleibt's gleich. Wir machen es uns schwer. Wenn 2050...
Okay. Abgehakt, ja. Ist okay.
So, also ist abgehakt. Logisch. So, wenn das deutsche Klimaziel 2050 ist, 5 Jahre später, dann können wir alle Verbote, Standards und so weiter, die wir haben, ebenfalls in Frage stellen. Dann können wir nämlich sagen, wir nehmen nur den europäischen CO2-Zertifikatehandel, nur also der marktwirtschaftliche CO2-Preis steuert und alle anderen Geschichten wie Vorgaben im berühmten Heizungsgesetz, Verbot des Verbrennungsmotors, kann alles weg.
Kurze Zwischenfrage, es gibt ja immer dann den Pferdefuß, das ist von der EU. Eigentlich habt ihr Politiker gar nicht mehr, ihr könnt noch ein bisschen rumfummeln. Ist das berechtigt oder
nee, das
kann
ist,
das weg?
Es gibt viel europäische Regulierung, die würde ich auch einschränken. Also das Verbrennerverbot ist ja eine europäische Regulierung.
Ja.
Können wir nicht national alleine machen, aber wenn Deutschland sich europäisch einsetzt, dann haben wir große Macht. Naja, also jedenfalls, diese ganze Regulierung kann dann weg. Marktwirtschaftliches System. Was ist der große Vorteil? Dann ist Angebot, Nachfrage, Ideenwettbewerb entscheidend dafür, welche Technologie kommt, welche Technologie nicht kommt und nicht irgendwelche grünen Politiker in Ministerien, die sagen, ich will aber jetzt Wasserstoff und Auto mit Verbrennungsmotor und E-Fuel mag ich nicht. Also das kommt weg. Die zweite Disruption also. Erste Disruption 2050, zweite Disruption marktwirtschaftliches System. Jetzt kommt die dritte Disruption. Ich bin kein Fan der alten Kernenergie. Also die großen Anlagen Kernspaltung.
Es gibt dort die kleinen.
So
Elektronikunternehmen.
So ist es. Google hat, wenn ich es richtig erinnere, 5 dieser Small Modular Reaktoren mit eigenem Geld jetzt beschafft, beziehungsweise wollen die kaufen. Und wir müssen nur eins in Anführungsstrichen nur tun. Wir müssen in Deutschland gesetzlich erlauben, dass diese Technologie zum Einsatz kommen kann. Und wer weiß, dann gibt es vielleicht ein Industrieunternehmen, ein Stahlunternehmen, ich weiß nicht, das Energie braucht und die sagen, okay, Energie ist so teuer in Deutschland, wie für uns lohnt sich's. Wir nehmen so einen Small Modular Reaktor für unsere Produktionsanlage. Das heißt, ja, also zu der neuen, modernen Kerntechnik der nächsten Generation. Und wer weiß, irgendwann in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts kommt vielleicht sogar die Kernfusion noch dazu. Also das wäre die dritte Disruption.
Wie einfach ist das umzusetzen? Was brauchen wir da? Brauchen wir da einen Bundesrat? Also das kann doch jetzt nicht, also wenn es die ganzen Tech-Unternehmen vormachen, das kann doch in Deutschland, aber es muss doch möglich sein, oder?
Natürlich muss das möglich sein. Deshalb sage ich ja, mehr Milley und mehr Musk in dem Sinne wagen. Nicht, dass ich jetzt so reden will oder so ein Haar, so Haare.
So wäre auch eine gute
Idee. Nee, also Haare von Milley nicht. Und ich will auch nicht so reden wie der Musk oder der Trump und so weiter, sondern mir geht es nur darum, wir brauchen jetzt Disruption. Nicht dieses Verwalten dessen, was wir haben, sondern neu denken, mutig denken, anders denken. In deinem konkreten Fall, das Atomgesetz muss geändert werden. Das ist Bundestag und Bundesrat, ja. Aber das ist sicherlich nicht möglich mit einer Regierung, wo SPD und Grüne dabei sind.
Milley. Ja, es gibt das berühmte Video, wo er die Sachen runterreißt, Ministerien. Ja. Ich verlange jetzt nicht von dir, dass du in den Wahlkampf gehst und sagst, du willst alle Ministerien abschaffen, aber müssen wir nicht da auch mal ran, dass man wirklich mit der Kettensäge rangeht? Das war jetzt schon mal ein guter Einstieg, finde ich gut. Gerade das Thema Kernkraft, Moderne, jetzt nicht mehr auf den alten rumraten, von den Tech-Unternehmen, von den USA lernen. Aber trotzdem, was kann weg?
Gibt's? Um es vielleicht noch konkreter zu machen, wir verlieren uns so häufig im Klein-Klein. Hier mal eine Milliarde, das soll jetzt nicht diskutierlich sein, aber du warst jetzt 3 Jahre in der Regierung. Wo kann man denn mal so 50 Milliarden einsparen?
Unser deutscher Sozialstaat ist ja der größte Posten im Haushalt. Und ich weiß jetzt nicht, ob es 50 Milliarden sind, aber jedenfalls viele Milliarden werden da nicht richtig eingesetzt. Das ist eine riesige Tag- und Nacht arbeitende Umverteilungsmaschine, die nicht effizient und treffsicher ist. Also
das sagt sogar Sarah Wagenknecht, mit der habe ich vor einigen Jahren mal gesprochen. Ja. Da hat sogar sie gesagt, dass das
so nicht effizient ist. Worauf will ich hinaus? Leute, die in Not sind nach einem Schicksalsschlag, alte Menschen, denen will ich nichts wegnehmen. Die will ich nicht verarmen lassen oder so. Aber wir haben Milliarden, die wir einsetzen für Leute, die arbeiten könnten, es nicht tun. Oder die vielleicht sogar fleißig arbeiten, aber schwarz und kann daneben noch was vom Staat bekommen. Und da können und müssen wir ran. Stichwort Bürgergeld. Das Bürgergeld ist aktuell zu hoch, was monatlich ausgezahlt wird. Die Arbeitsanreize sind zu gering. Teilweise ist es auch paradox. In bestimmten Zusammenhängen arbeitest du mehr oder wenn du Arbeit aufnimmst und hast dann weniger netto. Und das Dritte ist, es werden ja für Bürgergeldbezieher Mieter und Nebenkosten übernommen. Und ich befürchte, dass da Fehlanreize dabei sind. Sprich, also jetzt harte Provokation, und das sind auch nur Einzelfälle, aber ich habe gehört, dass es das gibt, dass die Raumtemperatur mit dem Fenster reguliert wird, weil ja jemand anders die Heizung bezahlt. Und ich glaube, wenn man das pauschaliert, jetzt natürlich nicht in München dieselbe Pauschale wie in Chemnitz oder so, aber jeweils also ortsbezogen pauschaliert, dass wir dort auch viel Geld bei der Kosten der Unterkunft sparen können. Also hier geht's um Milliarden. Im Übrigen könnte ich das fortsetzen. Irreguläre Migration nach Deutschland führt ja auch zu Sozialleistungen, die gezahlt werden. Also in diesem ganzen Feld liegen Milliarden, ohne dass Deutschland weniger sozial wird. Weil ich glaube, dass Menschen, die wissen gegenüber im Hausflur, das ist eine Familie, die arbeitet nicht, die hat aber denselben Lebensstandard wie wir, die wir arbeiten, das ist ein Triggerpunkt. Das macht Leute ärgerlich, wenn sie arbeiten und die gegenüber bei gleichem Lebensstandard nicht arbeiten.
Vielleicht, um da nochmal die Perspektive zu wechseln, ich habe Zahlen mitgebracht von ukrainischen Flüchtlingen und die Beschäftigungsquote. Die lag, es gibt verschiedene Zahlen, Ende 2023 bei 18% in Deutschland. In Dänemark sind es 74%. In anderen Ländern ist es direkt, in Polen und Tschechien sind es 2/3.
Ja.
Warum klappt es dort und hier nicht? Das sind ja nicht andere Menschen, das sind ja alles ukrainische.
So ist es. Die finanzielle Unterstützung ist, ich will jetzt nicht immer so garstig klingen, aber sie ist zu hoch. Man muss nicht arbeiten in Deutschland, weil es eine gute Unterstützung gibt. Teilweise sind die Integrationskurse auch zu lang. Das heißt, Leute könnten arbeiten, aber es wird ihnen Deutsch auf einem riesenhohen Niveau vermittelt, dauert zu lang. Und dann sind auch die gewissen, wie soll ich sagen, Anreiz oder auch der fordernde Charakter unseres Sozialstaats zu gering. Und deshalb hier mein Vorschlag. Die Geflüchteten aus der Ukraine, die brauchen kein Asylverfahren, das langwierig ist, weil wir wissen ja, wo sie herkommen, aus einem Kriegsland. Das heißt also, nicht behandeln die Asylbewerber in der Verwaltung. Aber die Geldleistung sollte sein wie bei Asylbewerbern, also geringer als das Bürgergeld. Dafür aber sofortiger Arbeitsmarktzugang. Zu was würde das führen? Man kommt nach Deutschland, hat hier sofort dann eine Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis, aber die Geldleistung ist reduziert auf das Niveau Asylbewerber. Und davon würde ich mir versprechen, dass es einen größeren Arbeitsanreiz gibt. Gleichzeitig die Integrationskurse verkürzen. Weil also beispielsweise, wenn jemand aus der Ukraine kommt und Englisch spricht, warum brauchen wir da überhaupt einen Integrationskurs?
Zum Beispiel in Berlin spricht mittlerweile fast jeder Englisch.
So, wenn du im Prenzlauer Berg irgendwo in ein Café gehst, da gibt's Leute, ne, da gibt's Cafés, da wird gar nicht Deutsch gesprochen von Servicekräften. Also warum müssen wir dann so zwangsläufig so einen Integrationskurs machen?
Wer legt das fest? Also jetzt ganz konkret,
der Gesetzgeber. Das kann der Gesetzgeber.
Aber das hättet ihr ändern können. Zum Beispiel jetzt in der Ampel sagt dann Annalena Baerbock oder Robert Habeck, nö, das finde ich aber gut so, oder Ricarda Lang oder wer auch
immer. Nee, das haben die ja nicht. Das ist ja ein Grund, warum ich gesagt habe, neue Politik oder neue Wahlen. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja ein konkreter Vorschlag.
Ja.
Also alles, die. Das wollten die nicht und deshalb ging die Ampel zu Ende.
Unser alter Chef bei Burda hat mal gesagt, gut kopiert ist besser als selber schlecht ausgedacht. Warum glaubst du jetzt auch bei den Flüchtlingen oder in der Klimapolitik, warum gehen wir in Deutschland so häufig diesen German-Sonderweg? Es gibt ja europäische Partner, die in vielen Bereichen echt gute Dinge machen.
Ja.
Die dänische Abschiebepolitik, die wird ja dort von den Sozialdemokraten gemacht.
Ja.
Wieso sagen wir nicht einfach, das funktioniert da gut, das funktioniert dort gut und das können wir adaptieren?
Zunächst mal, ja, so sollten wir es machen. Jetzt kommt mein Erklärungsversuch, warum es nicht passiert. Manche in Deutschland haben so eine gewisse moralische Überheblichkeit. Die glauben, wir sind bessere Menschen als die anderen. Deshalb verbieten wir bestimmte Dinge. Also Forschung an Stammzellen, die es in Großbritannien gibt, das wollen wir nicht. Als wenn die Briten jetzt schlechtere Menschen sind, die weniger ethische Abwägungen machen. Also wir haben sehr oft so eine Überheblichkeit. Wir hatten sehr lang auch keinen Leidensdruck, weil Deutschland ging es wirtschaftlich so gut. Wir konnten es uns leisten, dass wir einen Sozialstaat haben, der umverteilerisch und nicht zielsicher ist. Wir konnten uns leisten, Weltmeister beim Klimaschutz sein zu wollen. Zu wollen, wir waren es nicht, aber zu wollen. Wir konnten es uns leisten, zu verzichten, unsere Bundeswehr zu stärken. Und irgendwie ist jetzt wie ein Vorhang, der zur Seite geschoben ist, jetzt der Blick auf die Realität da. Und die Realität ist, wir haben eine völlig unkontrollierte Einwanderung seit 2015 gehabt und sind immer noch nicht fertig mit ihr. Wir haben einen Sozialstaat, der teuer, ineffizient ist und Ungerechtigkeitsgefühl produziert im Vergleich arbeiten, nicht arbeiten, der auch nicht nachhaltig finanziert ist. Wir haben eine auf Verschleiß gefahrene Infrastruktur. Und wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir sind seit 2019 nicht gewachsen. Und das wird man in wenigen Jahren am Lebensstandard sehen. Da werden die Deutschen sich vergleichen mit anderen Gesellschaften auf der Welt, insbesondere den USA. Und dann werden die Deutschen feststellen, der Lebensstandard bei uns ist niedriger geworden in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren. Und dann wird's toxisch. Weil dann sagen die Leute, okay, das haben die demokratischen Parteien zu verantworten. Die Demokratie hat nicht geliefert, jetzt suchen wir uns eine Alternative dazu.
Die Tendenzen sieht man ja jetzt schon.
So ist es. Und deshalb war dein Hinweis Dänemark so richtig. In Dänemark haben es Sozialliberale geschafft, die Ränder in die Schranken zu verweisen, indem sie einfach eine vernünftige Politik gemacht haben. Gesunder Menschenverstand.
Wie? Olaf Scholz hat doch dein nicht mehr bester Freund auf jeden Fall. Das kann man sagen, hat ja auf dem Spiegelcover, ich schätze, es ist ein halbes Jahr oder ein Jahr her, ungefähr, oder ein Dreivierteljahr, wir müssen konsequenter abschieben, hat er gesagt. Was wurde denn umgesetzt? Wie viel heiße Luft ist in dieser Aussage drin?
Zu viel. Die wirkliche Konsequenz fehlt. Und ich möchte, dass wir diese Konsequenz haben. Also es ist noch mehr möglich bei der Abschiebung. Davon bin ich überzeugt. Es hat ein paar gesetzliche Veränderungen gegeben. Ich bin überzeugt, wir müssen dort noch mehr tun. Ich meine im Übrigen auch, dass wir die Anreize, den Magnetismus ausgerechnet nach Deutschland zu kommen, reduzieren müssen. Stichwort, es gibt nur eine Sachleistung und keine Geldleistung. Und wir müssen dafür sorgen, dass der Zuzug nach Deutschland begrenzt wird. Abschiebung ist ja die eine Seite. Die andere Seite.
Was ist da der Plan?
Wir brauchen ein europäisches Asylsystem, einen Schutz der europäischen Außengrenze. Alle diejenigen, die in einem europäischen Mitgliedsstaat gekommen sind, die müssen dort ihr Asylverfahren absolvieren. Da kann es keine deutsche Leistung geben. Also die sogenannten Dublin-Flüchtlinge. Du kommst nach Europa und kommst an in Bulgarien und gehst weiter nach Deutschland. Und dann in Deutschland machst du deinen Antrag, bekommst hier deutsche Leistungen. Da müsste man sagen, nein, du bekommst die Leistungen in Bulgarien. Hier bekommst du 0 Euro Leistung, keine Sozialleistung. Und das müsste für alle Dublin-Fälle gehen.
Wie realistisch ist das? Weil das ist ja eigentlich logisch. Es ist ja auch
klar, das passiert ja. Ja, das haben wir als FDP, es ist ein FDP-Vorschlag, das haben wir in der Ampel für einen Teil der Dublin-Flüchtlinge verabredet. Und ich meine, man muss es für alle machen. Wir konnten es nur für einen Teil verabreden, weil SPD und Grüne dann wieder 1000 Gründe haben, wen man ausnehmen soll. In einer nächsten Regierung würde ich sagen, okay, die FDP hat den Spalt der Tür schon ein Stück aufgemacht. Die nächste Regierung muss die Tür ganz aufmachen.
Thema wirtschaftliche Anreize, unser Lieblingsthema Aktienrente.
Ja.
Erste Frage, kurze Antwort. Kommt die jetzt noch?
Nein, jetzt kommt sie in dieser Wahlperiode nicht.
Dann leider keine, aber
nach der nächsten Wahl.
Meine zweite Frage wäre, wenn man sagt, man möchte Bürokratie abbauen.
Ja.
Warum macht man sich's nicht leichter und sagt einfach, wir erhöhen den Freibetrag, nicht um 200 Euro, sondern mal richtig, und wir streichen diese leidige Vorabpauschale, die es auch nur in Deutschland gibt, die jeglichen Zinseszinseffekt im Keim erstickt. Warum macht man es nicht so unbürokratisch?
Ja, kann ich mich mit anfreunden.
Ja, Freibetrag.
Ist das ein Versprechen?
Wir haben noch nicht das Wahlprogramm. Ich nehme es aber gerne mit. Kann ich mir absolut vorstellen, dass wir in die Richtung gehen.
Einfach.
Ja, aber Stichwort Enttäuschung über die FDP. Seit 2009 ist ja der Sparerfreibetrag nie erhöht worden. Wer genau hat ihn zum ersten Mal seit 2009 erhöht? Aber egal, das war ja nur ein Detail.
200 Euro.
Ja, aber immerhin ist was passiert.
Immerhin, ja genau. Aber was? Aber trotzdem, das ist jetzt die Frage. Dann, warum geht man dann in den Wahlkampf nicht rein? Beispiel jetzt, wir sind bei 1.000 Euro, warum gehen wir nicht auf 10.000? Ich habe es extra mal ausgesucht. Ich habe dieses Jahr mit Gerd Kommer gesprochen, der auch frustriert ist, natürlich deutsche Aktienkultur. Da bist du ja ein Kämpfer dafür. Zum Beispiel in den USA, $23.000 pro Jahr steuerlich begünstigt. Der Arbeitgeber kann bis zu 46.000, ja. Macht natürlich in jeder, wenn wir oben drauflegen. Ja, also das kommt bei uns, das ist immer so Fliegenschissniveau.
Ja, genau. Wir werden ja beim Wahlprogramm noch was machen. Mir ging es ja nur gerade nochmal darum, dass wir beim Sparerfreibetrag was gemacht haben. Und wie gesagt, CDU, CSU, SPD und Grüne haben nichts gemacht seit 2009. FDP hat immerhin was gemacht. Also wer enttäuscht ist über die FDP, kann sich erinnern, dass jemals die anderen Parteien weniger gemacht haben. Also insofern ist die Enttäuschung über die anderen vielleicht größer. Jetzt nochmal will ich einmal mein Altersvorsorgedepot aber verteidigen.
Ja, bitte.
Und das ist jetzt nicht ein Widerspruch zu mehr beim Sparerfreibetrag und Vorababzug und so weiter, sondern ist nur komplementär. Das Altersvorsorgedepot bedeutet ja, du sparst in Wertpapiere, entscheidest selbst über die Anlage.
Zu 100% frei.
Also ich glaube, 100% frei. Ich
kann jeden ETF kaufen, den ich will.
Jeden ETF, den du willst. Jetzt bei Knockout-Zertifikaten würde ich jetzt sagen, die würde ich jetzt nicht vorsehen ins Altersvorsorgedepot.
Das wird Hedgefonds Henning nicht gefallen.
der kann das in seinem normalen Depot machen. Aber jetzt nicht im Altersvorsorgedepot. Warum nicht? Weil nach meiner Vorstellung, ja, von jedem Euro, den du investierst, 20 Cent vom Staat dazukommt. Also 20 Cent obendrauf, 1 Euro investierst du, 20% vom Staat. Dann innerhalb des Altersvorsorgedepots bleibt alles steuerfrei. Das heißt inklusive Rollover. Das heißt, du verkaufst was mit Gewinn, der Veräußerungsgewinn bleibt da drin und kannst mit dem Veräußerungsgewinn was anderes kaufen. Das heißt, du hast nicht nur den Zinseszinseffekt, sondern du hast eben auch diesen Effekt über den steuerfreien Erlös beim Veräußerungsgewinn. Fußnote würde ich übrigens auch beim normalen ETF, beim normalen Depot machen. Da bin ich für eine Spekulationsfrist. Was du 2 Jahre hältst, da hast du den Veräußerungsgewinn steuerfrei.
Aktien sind ja diskriminiert, wenn man das mal mit anderen Gold,
Bitcoin. Wenn du, ja, Immobilie, ja. Genau. Also das würde ich dem Sparer frei, die Spekulationsfrist würde ich wieder einführen. Ist ja auch damals abgeschafft worden von einer großen Koalition. Ich glaube, den brauchen wir wieder. So, und dann ganz am Ende bei der Auszahlungsphase, da erst wird versteuert. Und du hast also eine staatliche Förderung, 20 Cent, 20%. Du hast Steuerfreiheit bei Erträgen und bei Zinsen. Und das über Jahrzehnte, das ist schon ein starkes Tool. Also das finde ich so schlecht nicht.
Ich finde die Besteuerung ganz am Ende, da würde ich mir was anderes wünschen. Aber grundsätzlich, ich finde es gut.
Was würdest du dir wünschen?
Keine Steuer am Ende.
Ja,
okay. Schau, vielleicht ist das jetzt wieder naiv, aber ich habe das Geld ja erst dann wieder für Konsum und dann wird es ja eh wieder versteuert.
Ja, klar. Ich habe eben nur naiv über die Regierungsmanagement gesprochen, nicht über deine Position in der Sache. Die sind nicht naiv. Ja, bei der Besteuerung hinten, warum hinten die Besteuerung, weil die Rente ja auch besteuert wird. Das ist ja das Alterseinkünftegesetz, das nun bei der Ansparphase auch der Rente wird nicht besteuert und später. Also ich sehe den Punkt
Ich finde es schön.
Also ich bin generell gegen Steuern.
Nein, das ist eine Steilvorlage. Ich warte nämlich schon seit ein paar Minuten drauf. Schalten wir mal in den naiven Millet-Gang. Thema Lohnsteuer. Warum nicht ein bisschen senken? So, warum bestrafen wir eigentlich Leistung und Arbeit?
Nö, ich bin dafür, das zu senken. Je stärker...
Ich habe nicht von senken. Ich habe Gedankenexperiment. Abschaffen.
Abschaffen. Okay. Wir haben aber auch Schule, Bundeswehr, wir haben öffentliche Straßen zum Beispiel. Wie finanzieren wir die dann?
Konsum.
Okay, das heißt also...
Ist jetzt meine Position, aber...
Also unser Beispiel ist, wir reduzieren die Besteuerung des Einkommens und erhöhen die Steuer auf Verbrauch.
Zum Beispiel.
Ja. Warum zögere ich, mir das zu eigen zu machen? Die Steuer auf Verbrauch, die Mehrwertsteuer, die zahlt auch die Omi für was sie da so kauft und braucht. Die hat möglicherweise, vermutlich ein ganz kleines Einkommen. Und der erhöhen wir die Belastung. Auf der anderen Seite, wenn wir die Besteuerung des Einkommens komplett wegnehmen, dann profitieren auch Leute wie wir. Mutmaßlich würden wir sehr viel stärker profitieren, weil wir so viel verdienen, dass der Aufschlag auf die und wir deshalb so viel Steuern zahlen, auch prozentual in der progressiver Tarif, wir so viel Steuern zahlen, dass der Aufschlag auf unseren Konsum trotzdem zu einer Nettoentlastung bei uns führt und die Omi mit dem kleinen Einkommen, die wird belastet. Und da weiß ich nicht, ob ich zu dieser Disruption fähig bin.
Gut, dann holen wir die Kettensäge wieder raus und mal ein Beispiel. Braucht man heutzutage noch sowas wie das Arbeitsamt? Kann sowas nicht weg? Du hast vorher auch gesagt, dieser ineffiziente...
Du meinst die Bundesagentur für Arbeit?
Zum Beispiel. Mal nur als Beispiel. Da gerne in die Kommentare mal schreiben, warum wir die unbedingt noch brauchen. Da arbeiten sehr viele Menschen, das kostet sehr viel Geld. Mal steile These heutzutage, wir haben eigentlich Arbeitskräfte, werden dringend gesucht. Es gibt sowas wie das Internet, auch wenn das für den einen oder anderen noch Neuland sein mag. Es wird über die sozialen Medien viel gemacht. Ich meine, kann man sowas...
Übrigens haben wir auch im privaten Markt.
Kann man sowas nicht zusammendampfen?
Ja, wir haben natürlich auch Dienstleister am Arbeitsmarkt, Zeitarbeitsunternehmen. Das heißt also, man könnte ein Gedankenexperiment mal machen, ob das nicht abgeschafft, sondern privatisiert wird. Das heißt also, die Monopolstellung der BA wird abgeschafft und wird ersetzt. Und was macht die BA noch? Die BA in jetzt diesem Gedankenexperiment ist dann nur noch eine Auszahlungsbehörde für die soziale Absicherung, also das Bürgergeld. Aber die Vermittlung in Arbeit, die würde privatisiert werden. Das würden andere machen. Das ist ein Gedankenexperiment. Ich bin ja kein Experte, müsste man länger drüber nachdenken.
Vielleicht, um noch mal kurz auf das Thema einzugehen, Lohnsteuer und Konsumsteuer. Ja. Man könnte ja auch ein Zwischending machen und zum Beispiel sagen, dafür hast du ja auch stark plädiert, steuerfrei bis 3. Also bis 3.000 Euro brutto ist steuerfrei und erst danach das Geld, was über 3.000 verdient wird, das wird besteuert. Mhm. Denn du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, es gibt viele im Niedriglohnsektor, die dann schwarz noch nebenher arbeiten. Meine Großeltern väterlicherseits haben damals aus der Türkei, klassische Einwandererfamilie, Gastarbeiter. Und meine Oma hat 30 Jahre lang in der Mensa gearbeitet und geputzt. Mhm. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, okay, da muss ich nebenbei was dazu verdient werden. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie schwarz gearbeitet hat, aber in diesen Kreisen wird schwarz gearbeitet, weil du es dann halt netto hast. Und da geht es dann nicht um, ich kaufe mir jetzt hier noch ein Champagner oder sonst was, sondern da geht es darum, über die Runden zu kommen.
Ja.
Da würde man doch einen geilen Anreiz setzen und sagen, hey, bis 3.000 Euro brutto ist einfach alles steuerfrei, um die Leute in geregelte Arbeit zu kriegen.
Ja, also ich bin total dafür, dass wir den Grundfreibetrag, also dass die Steuerfreiheit, dass wir das deutlich nach oben ziehen. Also was Provokantes mal gesagt, ich bin dafür, dass wir beim Bürgergeld reduzieren und Geld sparen. Und das Geld, was wir da sparen, die Milliarden, nutzen wir, um den Grundfreibetrag zu erhöhen. Das hätte folgenden Effekt. Es lohnt sich genau an der Stelle, arbeiten, nicht arbeiten, deutlich besser zu arbeiten, weil Bürgergeld ein Stück niedriger ist, Pauschale bei der Kosten der Unterkunft. Im Vergleich zu bei der Arbeit ist die Besteuerung geringer. Zweiter Punkt. Wir haben ja so ein System in Deutschland, der Sozialstaat ist kaum durchschaubar, wo Leute arbeiten und dann bekommen sie noch Wohngeld zum Beispiel. Und da gibt's diese berühmten Fälle, wo du ein bisschen mehr arbeitest und plötzlich fällt dein Wohngeld weg oder wird deutlich reduziert und unterm Strich hast du bei mehr Arbeit weniger Geld im Monat zur Verfügung. Das müssten wir angleichen. Das Fachwort dafür heißt Transferentzugsrate. Furchtbar complicated. Ja, was bedeutet es? Wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass von jedem verdienten Euro immer mindestens 50% dein Einkommen, auch wirklich das verfügbare Einkommen, verbessert. Und diese Bruchkanten muss man abschleifen.
Lass uns noch ein bisschen rumspinnen. Ich weiß, für Liberale ist, und ich bin da selber unentschlossen, bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Wenn man mal sich das Ganze anschaut, wir haben diesen Sozialstaat, da geht das Geld rein, dann wird das durch zig Behörden gejagt und irgendwem steht das zu, es gibt wieder 100 Ausnahmen und es muss kontrolliert werden. Wenn man sich das mal alles wegdenkt, diese Maschinerie, wo das Geld 10-mal umverteilt wird und irgendwie am Ende sehr wenig rauskommt, könnte man das nicht alles vereinfachen und sagt, hier, man gibt den Leuten das Geld einfach und macht das, ob es jetzt ein Grundeinkommen ist oder ob es dann zum Beispiel jetzt das Bürgergeld ist oder weniger Bürgergeld oder wir finden einen neuen Namen, dass man das alles viel unbürokratischer macht, dass man sich diesen ganzen, ja, diesen Leviathan da spart. Verdammt viel Geld sich spart, Aufwand sich spart und die Leute, die da vielleicht nicht mehr arbeiten müssen, wir brauchen ja dringend Leute. Also überall wird gesucht. Also wir laufen jetzt gerade voll in diesen demografischen Wandel rein.
Babyboomer. Aber Entschuldigung, willst du jetzt auf Folgendes hinaus?
Also einfach eine Effizienzoffensive.
Ja, sehe ich total dafür. Des Grauens. Ja, ich bin auch für eine totale Effizienzoffensive. Aber
Digitalisierung, gut, da haben wir auch viel Bedarf.
Aber übersetze mal, was ich verstanden habe. Weil wir es nicht hinbekommen, dass unser Sozialstaat sich treffsicher nur um die Leute kümmert, die wirklich bedürftig sind und sie auch nur so lange und so weit Geld bekommen, wie es nötig ist, weil wenn sie arbeiten können, sollten sie ja arbeiten. Und weil wir dafür gegenwärtig eine riesige Bürokratie haben, deshalb geben wir direkt allen Geld?
Das, ja gut.
Ich nicht. Also ich möchte nicht Leuten Geld geben, die es nicht brauchen. Ich bin dafür, dass wir eine solidarische Gesellschaft sind. Wenn jemand, was weiß ich, schwere Erkrankung, anderer Schicksalsschlag, helfen, solidarisch, solange nötig. Aber jemanden, der nicht arbeiten will, der einfach sagt, ach nee, ich will nicht, dem gebe ich dann einfach pauschal Geld, also bedingungsloses Grundeinkommen.
Gut, ich bin weiter überspitzt, ein bisschen eine andere.
Ja, ich bin nicht dabei.
Baustelle.
Ja, ich bin nicht dabei. Aus welchem Grund? Ich bin ein Anhänger absolut der Freiheit. Man darf auch die Entscheidung treffen, nicht arbeiten zu wollen, aber nicht auf Kosten anderer Leute.
Gut. Und glaube ich, können wir uns
drauf einigen. Genau. Und ich finde, dass arbeiten zu müssen für den eigenen Lebensunterhalt vielleicht am Anfang manchmal oder an manchen Tagen nicht so gut ist. unterm Strich aber das Beste aus uns Menschen herausholt. Also so ein zwangloses Rumdriften ohne Verantwortung. Ich glaube nicht, dass das gut für den Charakter ist. Jedenfalls nicht für alle Charaktere.
Kommen wir noch zu einem Thema, was in den letzten Jahren immer für Schlagzeilen gesorgt hat, und das ist die Schuldenbremse. Ja, und ich muss ja sagen, ich fand das ja geil, wie du drauf warst, weil du ja deine Koalitionspartner gezwungen hast, effizienter zu sein. Das hat ihnen ja gar nicht gepasst.
So ist es.
So, das finde ich super.
Ja.
Erst einmal. Jetzt habe ich aber wieder ein Gedankenexperiment für dich.
Ja.
Angenommen, man entschlackt den Staat massiv.
Ja.
Und du hast einen richtig coolen Koalitionspartner.
Ja.
Er ist smart und er legt dir einen Business Case runter und sagt, Christian, pass auf, wir haben den Staat um 40% kostentechnisch eingedämpft. Aber um jetzt richtig zu wachsen, um mit den Chinesen mitzuhalten, wir müssen jetzt doch Schulden machen.
Ja.
Wärst du dann immer noch verheiratet mit der
Schuldenbremse? Aber wenn wir 40% Kosten eingespart haben, da sind ja dann so roundabout 400 Milliarden im Jahr. Zu was brauchen wir dann noch weitere Schulden?
Aber schau, wir hatten gerade das Thema Klimaschutz,
ja,
wo ich voll bei dir bin. Weil korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Deine Grundthese ist, wenn wir die Einzigen sind, die uns selbst so hohe Standards setzen, dann schaden wir uns am Ende nur. Bei dem Klima ist nicht wirklich geholfen. Nur wenn wir es machen, wir schaden unsere Wirtschaft. Dieselbe Argumentation könnte man jetzt aber bei der Schuldenbremse bringen, wenn alle anderen Schulden machen, nur wir nicht, sind wir am Ende die Dummen, weil wir nicht wachsen.
Okay, also beim Klima ist es sogar noch schlimmer. Wir machen es den Polen leichter, weil wir es uns schwerer machen, unterm Strich aber gleiches CO2. Ist nur eine Umverteilung,
ja,
und wir machen es uns schwerer.
Ja,
das finde ich das Verstörendste überhaupt, dass wir das in Deutschland machen wollen. Jetzt bei den Schulden sehe ich so. Für Schulden zahlen wir Zinsen. Also das ist nicht kostenfrei, sondern wir zahlen Zinsen dafür. Und wie du zu Recht gesagt hast, für mich ist die Fiskalregel im Grundgesetz, die ist nämlich eine Versicherung und ein Instrument, um zu mehr Effizienz zu kommen. Wenn du nämlich keine Schuldenbremse hast, wird ja nicht, weil wir mit den Chinesen mithalten wollen, ganz viel investiert, sondern es wird nur gesagt, ach, wir haben mehr Geld zum Verteilen, können noch populärer werden im Wahlkampf, indem wir noch mehr Versprechen machen. Und dann wird das noch erhöht und da kriegt ihr noch Geld und da eine Subvention. Das ist ja wie im Karneval, wo Kamel geworfen werden im Wahlkampf und die Schuldenbremse verhindert, dass das zu verrückt wird. Ein zweites Argument, wir sind eine alternde Gesellschaft. Das heißt, wir werden weniger Schultern haben, die im Erwerbsleben sind, die den Sozialstaat, die Rente und die Staatsschulden bedienen müssen. Und das heißt, die Schuldentragfähigkeit unseres Landes, das ist nicht nur der Schuldenstand, sondern es ist auch das Wachstum, es ist auch die Alterung der Gesellschaft. Also wären wir jetzt eine junge Gesellschaft mit Wachstum, dann wäre das Thema Verschuldung ein ganz anderes, dann wäre ich viel offener. Und mein drittes Argument ist, wir haben europäische Regeln und die europäischen Regeln geben uns Deutschen eine Ausgabeobergrenze vor, an die wir schon jetzt unten stoßen. Also wir können nicht sehr viel mehr Geld ausgeben, etwa durch Schulden, ohne dass wir die europäischen Regeln verletzen.
Aber die wurden doch schon sehr oft verletzt, oder?
Ja, das letzte Mal, als Deutschland das gemacht hat, war es nicht so gut, weil dann wenige Jahre später die Schuldenkrise von 2008, 2009 kam. Das ist meine Sorge auch. Wenn wir jetzt anfangen, die europäischen Regeln als Deutsche zu verletzen oder zu sagen, wir wollen diese Regeln nicht, was ist dann mit Frankreich? Was ist dann mit Italien? Und dann werden die sagen, okay, dann wir auch.
Mhm.
Und dann ist irgendwann das Fundament des Euros unterspült durch Staatsverschuldung. Deshalb sehe ich ein Problem.
Okay.
Und letzter Gedanke, wir brauchen doch vor allen Dingen private Investitionen. Also wenn wir mithalten wollen...
Ja, wo kriegen wir die her? Also da sind wir wieder beim
Thema Bürokratie. Vom Kapitalmarkt.
Aber der scheint ja gerade wenig Lust auf Deutschland zu haben.
Also so ist es. Und dann sind wir wieder oben bei der Wirtschaftswende. Weniger Steuern, weniger Bürokratie, weniger Energiepreise.
Ja gut, da mehr sind wir ja,
wenn wir wettbewerbsfähiger sind, dann wird auch wieder ausländische Direktinvestition in Deutschland getätigt. Wir haben ja massiven Rückgang ausländischer Direktinvestitionen, weil Deutschland einfach langweilig ist.
Sogar Frankreich ist besser,
ja, das sollte uns denken gehen. Der Business Case Deutschland ist in der internationalen Betrachtung nicht mehr gut. Als ich zuletzt als Finanzminister in den USA war, Washington, Internationaler Währungsfonds, habe ich vorher einen Abstecher in New York gemacht und habe da so mit Top-Leuten gesprochen. Also globale Top-Entscheider, Banking und so weiter. Und es ist nicht so, dass die desinteressiert waren. Aber die haben so eine ganz merkwürdige Einstellung zu Deutschland. Schon schade. So ein bisschen ungläubig, mitleidig. Das hängt zum Beispiel mit so Themen zusammen wie Verbrennerverbot. Tja, ihr habt beste Autos der Welt und so super Technologie, aber die Branche ist ja, kriegen die das noch hin? Und schon schade. Und mich triggert das total zu sagen, also wir müssen das Ruder rumwerfen, damit wir irgendwie wieder stolz sind auf unser Land. Und also ich persönlich hasse schon nichts mehr als bemitleidet zu werden. Aber auch als Land wollen wir doch nicht bemitleidet werden. Ach, Deutschland, ach, das war mal früher.
Du bist ja auch viel unterwegs mit erfolgreichen Unternehmern, auch mit großen Unternehmen. Wie ist da so die Stimmung? Also erkennst du so eine gewisse Resignation? Weil ich frage das aus einem Grund. Ich erinnere mich, vor einem halben Jahr oder so war das, da waren wir alle drei schon mal zusammen,
sowas, ja.
Nämlich bei Flossbach von Storch. Du warst auf der Bühne und wir waren im Publikum. Und du hast für einen Satz, damals noch als Finanzminister, sehr viel Applaus bekommen, der mich aber, ich fand den frech. Du hast damals gesagt, ich kann das Genörgel der Unternehmer und Unternehmen nicht mehr hören. Wir brauchen eine Hands-on-Mentalität und die Lust zu leisten. Du hast viel Applaus dafür bekommen. Aber wenn man sich mal so die Daten ansieht, Studie der DIHK, durchschnittlich macht ein Unternehmer im Gastgewerbe 14 Überstunden pro Woche für Bürokratie. Gesundheitssystem, Vorstand der Deutschen Krankenhausgesellschaft sagt, bei einer 40-Stunden-Woche entfallen 36% bei Ärzten in Krankenhäusern für die Bürokratie. Das heißt, bei 165.000 Ärzten sind 60.000 nur für Bürokratie beschäftigt. Das ist ja kein Nörgeln, das ist ja ein Schrei nach.
Ja, aber entschuldige, jetzt nimmst du einen Generalsatz, den ich gemacht habe, und hast dir dann bestimmte Sachen rausgesucht, mit denen du den widerlegen willst. Um was geht's mir? Also erstens mal haben wir in Deutschland ein zu geringes Arbeitsvolumen. Wenn du Urlaubsansprüche, gesetzliche Feiertage und Krankenstand nimmst, sind wir auf einem extrem niedrigen Niveau. Weshalb ich finde, telefonische Krankschreibung muss abgeschafft werden. Gibt's keinen direkten Zusammenhang zwischen Krankenstand und telefonischer Krankschreibung, aber irgendwie habe ich ein Gefühl. Jetzt zu dem Satz. Wir haben eine dramatische Krisensituation in der Wirtschaft. Die Financial Times sagt, möglicherweise ist das deutsche Geschäftsmodell zerbrochen. Deshalb müssen wir, wie ich nenne das Wirtschaftswende, grundlegend das Ruder umlegen. Jetzt kommt mein Satz mit dem Nörgeln, was ich auch bis heute nicht richtig finde. Es gibt Manager und Unternehmer, die nicht in ihrem Unternehmen das Notwendige tun, restrukturieren, den Weltmarkt angehen, sondern die über Jahre bei mir als Finanzminister aufgelaufen sind und nach Subventionen gefragt werden.
Wer zum Beispiel?
Naja, also
Bauer oder was kann man sich da?
Naja, alle, die sogenannte Transformation voranbringen wollen, fragen nach Subventionen für ihre neue Anlage X. ThyssenKrupp. 2 Milliarden Euro von Bund und Land. Und nichts gegen das Unternehmen. Und Transformation ist auch alles ganz wichtig. Aber was mich stört, ist diese Rufe nach dem Staat. Der Staat soll Subventionen geben. Der Staat soll das regulieren. Und das kommt aus der Wirtschaft teilweise selbst. Okay. Und ich würde gerne im Sinne von Disruption, also hier, wir sprachen über Milley und Musk, im Sinne von Disruption in einem positiven Sinne würde ich sagen, Wirtschaft muss in der Wirtschaft passieren. Der Staat macht gute Rahmenbedingungen für alle. Bürokratie, wir sprachen über Dinge, Bürokratie, andere Klima-Energie-Politik, niedrigere Steuer und so weiter. Aber danach, it's up to you.
Aber der Staat, aber wenn ich jetzt als Staat hergehe, das werfe ich jetzt nicht dir vor, aber wenn, oder ob das EU ist oder was auch immer, sagt so, du baust jetzt einen ganzen Laden um und das kostet mich dann 5 Milliarden, dann ist es vielleicht schon schwierig, oder?
Stimmt, und deshalb würde ich gar nicht...
Dann sind wir wieder am Anfang bei der Regulierung.
Und da würde ich sagen, das sollte der Staat eben gar nicht tun.
Aber wenn er es tut, dann ist es doch auch verständlich, dass sich vielleicht das Unternehmen sagt, ist jetzt ein bisschen blöd, oder?
Also genau, aber deshalb würde ich ja sagen, da fängt das Problem
an. Ja gut, da sind wir
uns sagen, das muss, also wenn du den Autobauern sagst, um jetzt nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, du sagst den Autobauern so, 2035 kein Verbrenner mehr, mit dem habt ihr viel Geld verdient, das endet und auf dem Weg dahin müsst ihr immer mehr batterieelektrisch machen über die Flottengrenzwerte, sonst müsst ihr Strafen zahlen. Dann werden die Unternehmen sagen, ja gut, dann müsst ihr uns aber helfen, dass die Elektroautos in den Markt kommen. Okay, sagt der Staat, dann zahle ich dafür Subventionen und ich bezahle das Ladenetz. So war ja der alte Deal. Ist nur nicht aufgegangen, weil die Leute irgendwie doch noch Verbrenner fahren und es eine Reichweitenangst gibt und vielleicht der Verbrenner auch Effizienzchancen noch hat in der Zukunft und so weiter und so fort. Und ich würde es eben prinzipiell anders machen. Diese interventionalistische Wirtschaftspolitik, wo du im Einzelnen sagst, diese Technologie, das Verfahren wollen wir nicht, diesen Kraftstoff wollen wir nicht, das würde ich alles mit der Kettensäge zur Seite schieben und würde sagen, okay, marktwirtschaftlicher Prozess in Richtung Klimaneutralität, aber wie die Transformation erfolgt, das machen wir nicht mehr top-down, also von Robert Habeck, sondern bottom-up nach der Methode Ludwig Erhard, also soziale Marktwirtschaft, Wettbewerbsprinzip, Privatautonomie.
Du hast das deutsche Geschäftsmodell angesprochen. Aus deiner Sicht, wo sind wir noch Weltklasse? Und in einer idealen Welt, wenn wir den Staat effizienter machen können, was wären Industrien, wo du sagst, dort können wir richtig was reißen?
Ich finde, dass wir im Automotive-Bereich immer noch Weltklasse sind. Im Bereich Chemie, Pharma sind wir Weltklasse. Im Bereich Maschinen- und Anlagebau sind wir Weltklasse. Und in vielen Bereichen des produzierenden Gewerbes haben wir doch die berühmten Hidden Champion des Mittelstands, die eine spezielle kleine Komponente in was weiß ich, der allen Klimaanlagen der Welt oder so, die aus Deutschland kommt. Also ich glaube, wir sind in ganz vielen Bereichen Spitzenklasse. Wir sind leider nicht so Spitzenklasse im gesamten Bereich Digitales und Plattformgeschäft, da weniger. Das haben wir irgendwie nicht gekonnt, aber es ist noch ganz, ganz viel hier. Deshalb bin ich auch kein Schwarzmaler. Also wenn ich sage Wirtschaftswende und so weiter, dann gehöre ich nicht zu denen, die sagen, es ist alles, also ich bin irgendwie nicht Scholz oder Habeck,
zum Glück,
die sagen, wird schon werden, wir müssen nichts machen, wird schon werden. Ich bin allerdings auch nicht hier so AfD, alles geht den Bach runter schrecklich, sondern wir haben ein super Turnaround-Potenzial. Wir haben Köpfe, wir haben Kapital, wir haben Know-how. Wir machen es uns nur selber schwer.
Wir wollen ja anpacken. Kommen wir langsam Richtung Ende, Ausblick vielleicht auf 2025. Christian, was wirst du am 24. Februar 2025 machen?
Ja, ich hoffe, dass ich dann Koalitionsverhandlungen vorbereite. Deshalb trete ich ja nochmal an. Ich trete ja nicht an jetzt zum Spaß, sondern...
Aber ich glaube, was wir gerade schon rausgearbeitet haben, wir haben natürlich immer noch ein super Fundament, aber es ist jetzt höchste Zeit, oder?
Ja.
Also es muss jetzt wirklich angepackt werden. Du hast gerade über die Hidden Champions, über die Mittelständler gesprochen. Man sieht es auch ganz schön an den Aktienkursen. Der DAX, der läuft gut, weil da eben viele Global Player drin sind. MDAX, SDAX, die weiter runterkommen,
umso schlechter drauf.
Die
machen ihre Gewinne
alle ab.
Also die machen ihre Gewinne im Ausland. Ich habe jetzt keine aktuelle Zahl, aber wie viele DAX-Konzerne Inlandsgeschäft Deutschland mit roten Zahlen haben und aus den Weltmärkten ihre Erträge erzielen. Das ist ein Problem.
Jetzt nochmal einmal zur Schuldenbremse, weil da will ich nochmal nachhaken.
Ja.
Du hast es natürlich beschrieben, es gibt, klar, was ich auch immer affig fand, dass du quasi, also hättest du die erfunden und wärst so dein liebstes Kind. Du hast es ja nicht aus der Luft gezaubert, die ist nochmal da. Trotzdem, ich spreche ja mit sehr vielen Experten, Dr. Jens Erhard zum Beispiel, Daniel Stelter, die sind alle jetzt nicht im Verdacht, Kommunisten oder Sozialisten zu sein, die auch aber ganz klar sagen, was Sie in der Forschung gesagt hat, wenn wir uns die Welt mal anschauen, die Amerikaner, die blasen ja Schulden auf, die marschieren jetzt dann wahrscheinlich bald auf die 40 Billionen, die investieren wie blöd, jetzt kommt dann noch Steuersenkung, Deregulierung, Trump, Musk, die rasieren uns doch, also wir kommen doch da unter die Räder, oder? Wenn wir uns einmal den Investitionsbedarf anschauen, das sind ja nicht ein paar Milliarden. Also wir werden es jetzt nicht schaffen, 400-500 Milliarden einzusparen. Wir müssen doch...
Ich kann es gern alles nochmal auseinandersetzen. Also zum einen USA, wollen wir doch mal schauen, wie viele Jahre die USA diese Fiskalpolitik noch durchhalten können. Weil...
Aber dann ist zumindest alles auf Vordermann gebracht. Das ist ja das
Problem. Ist da tatsächlich alles auf Vordermann gebracht?
Ja gut, natürlich. Ist das so? Schwächen. Klar,
würde ich auch sagen. Aber
aber wir haben bei uns auf jeden Fall Bedarf. Also
ja, das, den Bedarf leugne ich nicht. Ich mache gleich einen Vorschlag. Aber weil ich ja diese Argumente stellte und andere auch regelmäßig lese, möchte ich einfach nur mal das problematisieren, vielleicht ein paar Argumente geben, dass man es auch ganz anders sehen kann und trotzdem nicht total bekloppt ist. Also Fiskalpolitik USA abwarten. Die haben, obwohl es die Dollar-Volkswirtschaft ist mit Weltreservewährung, die bekommen auch Signale vom Kapitalmarkt und die werden stärker werden. Stichwort meiner letzten Besuche in New York und Washington. Da wird sehr genau gesehen, wie die Fiskalpolitik ist.
Man hat es ja jetzt auch schon gesehen, dass jetzt keine Langläufer das zurückhalten.
Genau, deshalb werden wir sehen, was langfristig bringt. Dann Stelter und andere, die sagen, Schuldenbremse klotzen, übersehen die europäischen Fiskalregeln. Deutschland müsste sie brechen dafür oder wir müssten sie für alle aufweichen. Das heißt, dann dürfen auch Frankreich und Italien mehr Schulden machen. Lieber Daniel Stelter, sind Sie der Meinung, dass Frankreich und Italien jetzt noch zusätzlichen Verschuldungsspielraum haben? Denn wir können uns nicht exklusiv einfach Geld nehmen, weil wir es kriegen. Die anderen bekämen dann auch ihre Chancen. Und ich sage nochmal, Schuldentragfähigkeit bemisst sich nicht nur an der Staatsschuldenquote, sondern auch an Wachstumsperspektive und Demografie etc. Drittes Argument. Also wenn du die Schuldenbremse des Grundgesetzes änderst, dann wirst du mit SPD und Grünen die Zweidrittelmehrheit machen. Ist ja nicht so, dass Friedrich Merz und Christian Lindner überlegen, wie ihre Schuldenbremse aussieht, sondern du holst dann SPD und Grüne dazu. Und da kann ich nach den Erfahrungen
der letzten
Jahre kann ich nur sagen, wie war das früher mit der Bierwerbung? Wir führen Gutes im Schilde. Ich weiß nicht, ob in dem Sinne die bei der Schuldenbremse jetzt nur an Nachhaltigkeitsüberlegungen und Investitionen interessiert sind. Denen geht es nämlich um Folgendes. Die sagen, wir haben einen Investitionsbedarf in Deutschland. Aber wir wollen den Staat nicht schmaler und effizienter machen. Wir wollen ihn so lassen, wie er ist.
Das ist gefährlich.
Genau, wir wollen ihn so lassen, wie er ist. Das sagt Olaf Scholz ja übrigens auch. Der sagt ja immer, keine Entweder-Oder-Politik. Also wir müssen die Bundeswehr stärken, aber wir dürfen nicht an soziale Errungenschaften. Keine Entweder-Oder-Politik. Ja, liebe Freunde, Politik ist nichts anderes als Entweder-Oder. Politik ist Prioritätensetzung. Und deshalb glaube ich, wenn man mit SPD und Grünen über die Schuldenbremse verhandelt, die wollen das Geld haben, damit sie den Staat nicht schlanker und effizienter machen, sondern add-on. Und deshalb warne ich ein Stück
davor. Aber ganz kurz dazu Einwand, weil was du gerade gesagt hast, ja. Prioritäten, das schreibe ich mir hier nochmal auf, das ist das Wort. Wenn wir uns das mal vorstellen, gut, jetzt sind wir Unternehmer, jetzt sind wir alle wirtschaftsnah. Warum kann man den Staat nicht so aufziehen? Ich will jetzt nicht von der Stunde Null sprechen, aber wir sind jetzt Unternehmensberater und gehen einfach mal von wichtig nach unwichtig durch.
So, genau.
Was ist daran zu viel verlangt? Es kapiert doch keiner.
Nein, da ist gar nicht zu viel verlangt.
Machst du das, wenn du 50% kriegst?
Ja. Ja. Da gibt's ganz viel, was wir wegnehmen können.
Also wähl diesen Mann, dann holt er die Kirche wieder raus.
Aber wehe, du enttäuscht.
Aber das hat mich zur Verzweiflung gebracht. Milliarden über Milliarden, die wir als Deutsche in internationale Töpfe überweisen, wo wir gar nicht genau wissen, was da rauskommt.
Stichwort Entwicklungshilfe ist ja
auch internationale Klimafinanzierung. Man weiß gar nicht genau, immer neue Zusagen und Milliarden über Milliarden.
Wer genehmigt das denn alles? Das frage ich mich auf. Da werden oft.
Wer genehmigt das? Der Haushaltsgesetzgeber. Es kommt immer auf die Mehrheit des Haushaltsgesetzgebers an. Die ursprünglichen Zusagen gehen zurück auf die Regierung Merkel, dass weltweit mal, ich glaube, 100 Milliarden Euro im Jahr für Klimafinanzierung bereitgestellt werden. Das geht noch auf die Regierung Merkel, CDU, CSU zurück. Und da wird aber immer mehr gemacht. Und Deutschland übererfüllt diese Sachen auch liebend gerne. Und deshalb, ja, würde man den deutschen Staat von der grünen Wiese neu aufbauen können? Ich glaube, es ging wesentlich schlanker.
Vielleicht, um abzuschließen, noch mal einen Blick auf die Wahl und ein Thema, was auch in unserer Community heiß diskutiert wird. Wir reden jetzt über die Wahl 2025, aber du hast auch schon gesagt, wirklich entscheiden wird ja 2029. Wenn, sagen wir mal, es kommt jetzt die GroKo oder Schwarz-Grün, das reicht, dann können wir davon ausgehen, dass nicht viel Gutes passiert.
Das ist meine Befürchtung so. Auch.
Und dann hätten wir vielleicht in 2029 die Situation, dass die AfD nicht bei 20% steht, sondern bei 35. Who knows? Jetzt habe ich mir im Vorfeld das Parteiprogramm der AfD mal durchgelesen. Und gerade im Bereich Steuern und Wirtschaftspolitik gibt es große Übereinstimmung mit eurem Parteiprogramm.
Richtig.
Glaubst du nicht, dass jetzt noch der Zeitpunkt wäre, eine Mitte-Rechts-Regierung mit denen zu machen, um auch die Polarisierung dort entgegenzuwirken?
Wenn selbst Le Pen die AfD so zu krass findet, dass sie mit der AfD keine Fraktion im Europäischen Parlament gemeinsam bildet, dann würde ich sagen, man kann von der AfD nicht als einer Mitte-Rechts-Partei sprechen, die man eben so da reinholen kann. Also, oder anders gesagt, die AfD ist eine Partei, die will ein anderes System. Mhm. Denk mal an Thüringen, der Landtag neulich, wie da der Alterspräsident die Sitzung gesprengt hat. Die hält sich nicht an Regeln, diese Partei. Die erwägen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Ich glaube, der internationale Reputationsschaden für unser Land wäre auch riesig, wenn diese Partei plötzlich in der Regierung ist. Darauf wirst du angesprochen übrigens.
Okay.
Wenn ich international unterwegs gewesen bin als Minister, da wurde ich von Investoren, Unternehmern und so weiter angesprochen auf What about this AfD in Eastern Germany? Und da werden auch Investitionsentscheidungen dann anders getroffen. Und deshalb ist mein Weg ein anderer. Im Grunde müsste, aber jetzt nehmen wir mal so nicht den typischen AfD-Wähler, wie ihn sich die Grünen vorstellen. Ne, die Grünen stellen sich vor, das ist ein böser, zorniger Mann in Ostdeutschland, der, nachdem er seine Pegida-Demonstration gemacht hat die letzten Jahre, jetzt online als Troll gegen Robert Habeck hetzt und seine Ölheizung liebt. So, das ist die Vorstellung der Grünen von einem AfD-Wähler. Und dieser Mann muss erzogen werden. Und dieser Mann, der braucht ein Demokratiefördergesetz, wo ihm an den Ohren lang gezogen wird. Und der soll seinen Diesel verkaufen und endlich eine Wärmepumpe einbauen. Dann hat er eine Chance auf E-Sozialisation. Und ich glaube, das ist nur ein bisschen karikiert gewesen gerade. Ich glaube aber, es gibt auch einen ganz anderen AfD-Wähler. Das ist nämlich eine Wählerin. Die ist 28 Jahre alt. Die hat ein Hochschulstudium. Vielleicht sogar an einer der privaten Wirtschaftshochschulen wie, was weiß ich, BHU. Und die sagt einfach, das ist schrecklich mit der Migration, dem Bürokratismus und so weiter. Die hat vielleicht früher mal Frau Merkel gut gefunden, CDU, und dann kam diese Flüchtlingskrise. Dann hat sie vielleicht irgendwann mal FDP gut gefunden, Digital First, Bedenken Second. Dann kam aber diese Ampel. Und jetzt sagt sie, jetzt muss es AfD sein.
Ja.
Die gibt's.
Ja.
So. Und der möchte ich gerne sagen, dir möchte ich sagen, tu's nicht. Denn deine Stimme für die AfD ist eine Stimme in Wahrheit für SPD und Grüne. Denn ohne FDP im Bundestag muss bei jeder Regierung SPD oder Grüne dabei sein. Und wer die AfD stärkt, der sorgt dafür, dass der Einfluss der linken Parteien de facto größer wird. Deshalb bei einer Wahl nicht SPD-Grüne wählen, nicht AfD und BSW wählen, nicht Volt wählen, ist auch so eine Liebe, aber vielleicht nicht so, naja, ihr wisst schon, sondern also als objektiver und unparteiischer Beobachter würde ich immer sagen, besten Deal bekommt man gegenwärtig durch eine Wahl der FDP.
Gut. Schwarz, wie ist das? Gut, das musst du, alles andere wäre jetzt überraschend für euer war überraschend. Nee, Schwarz-Gelb scheint ja vielleicht nochmal. Lass es uns auch irgendwann mal auf eine Metaebene heben, weil wir machen uns da wirklich...
Ich habe eine Frage an euch.
Ja.
Ja, genau dazu dem Thema. Angenommen jetzt mal, angenommen. Ich glaube, es ist völlig unrealistisch oder vielleicht doch nicht, ich weiß nicht. Friedrich Merz und Christian Lindner würden jetzt gemeinsam sagen, passt auf, liebe Deutsche, wir glauben, es braucht jetzt eine Politik der bürgerlichen Mitte in unserem Land und wir streben eine schwarz-gelbe Regierung an, wollen das miteinander. Und deshalb wählen Sie nicht irgend sowas anderes, wählen Sie erst recht nicht AfD, sondern geben Sie uns jetzt einmal die Chance, eine schwarz-gelbe Regierung zu bilden, eine Politik der bürgerlichen Mitte, die 1, 2, 3, 4, 5 dringend umsetzen will. Glaubt ihr, das wäre etwas, wo man die gerade von mir beschriebene AfD-Wählerin bekommen könnte,
ja,
zu sagen, ich gebe schon mal eine Chance dem schwarz-gelben Projekt?
Es ist viel Vertrauen verloren gegangen, auch durch die Merkel-Jahre, auch da seitens der CDU. Aber ich glaube schon, dass da noch ein großes Potenzial ist. Und ich glaube auch, dass ihr theoretisch zweistellig erreichen könnt. Auch wenn das aktuell noch weit weg erscheinen. Ich mache dir ein Angebot, wenn du mir versprichst, dass es so kommt.
Dann was kommt?
Eine Regierung aus CDU, CSU und FDP, 2025. Dann lädst du uns nochmal ohne Kameras bezüglich der Aktien ein.
Ja, absolut. Das kann ich zusagen.
Gut,
ja.
Und ich glaube, dass die Chance da ist. Ich glaube, es ist jetzt die, ja, vielleicht letzte. Und ja, ich glaube, ihr müsst dann liefern. Ich glaube, das wisst ihr selber. Das ist, wir haben auch schon oft darüber gesprochen. Es ist, glaube ich, die letzte Chance. Es ist wirklich die letzte Chance. Also nicht nur für die FDP, sondern ich glaube auch für die Union. Es ist.
Aber warum glaubt ihr, dass die Union so schwarz-rot und schwarz-grün
flirt? Weil sie noch nicht glaubt, dass ihr es schafft.
Aber wir würden es ja schaffen. Und ich glaube, die CDU würde auch zulegen, wenn man sich dazu bekennt, es zu
wollen. Aber das ist ja die Frage im Wahlkampf, das habe ich ja vorher gesagt. Ich glaube, die Union muss sich entscheiden, wo sie hin will. Ich habe auch das Gefühl, da hat man ja die Merkel-Jahre noch nicht so wirklich abgeschüttelt. Ich glaube, man weiß da zu wenig, wo man steht. Und das ist jetzt ja die Aufgabe, dass ihr wirklich jetzt im Wahlkampf keine Rücksicht nehmt auf irgendwie ständig, jetzt wird ja auch schon wieder hier, du bist jetzt auch schon Rechtspopulist, nur weil du gesagt hast, naja, Milei und Miss Wilsbank, ja, du kennst doch Georg Restle und du so. Bist ja schon, ja, also darauf keine Rücksicht nehmen, weil sonst wird es, glaube ich, nie einen Richtungswechsel geben. Ich glaube, den Spiegelleser, den werdet ihr nicht überzeugen, im Zweifel. Und da darf man aber auch keine
Rücksicht nehmen. Jedenfalls den Spiegelredakteur.
Nee, der Spiegelredakteur. Ich glaube, um deine Frage noch zu beantworten, warum die CDU flirtet mit der SPD und mit den Grünen. Ich glaube, wenn ihr jetzt bei den Umfrageergebnissen bei 10-12% wäre, dann würde sie auch mit euch flirten, weil das liegt natürlich nah. Ich glaube aber auch, dass Friedrich Merz endlich mal gewinnen möchte. Ich glaube, er möchte jetzt einfach mal Kanzler, weil ich glaube, das ist dann einfach wichtig. Und deshalb hätte sich die Option offen.
Aber die wäre ja offen. Also, wie gesagt, ich will nicht Stalking machen. Das ist.
Ja, gut, ihr habt ja keine andere Optionen für euch. Ja, so Ampel werdet ihr nicht nochmal anstimmen.
Das wäre ein großer
Lass mich trotzdem. Ganz vor Ort überlegen. Ganz kurz. Nee, ich glaube nicht.
Aber ihr habt ja du hast ja eine Wahlsteilvorlage bekommen. Olaf Scholz tritt nochmal an. Also das ist ja zumindest eine Wahlvorlage, der, ja.
Nee, aber ich will nicht stalken bei der CDU und mich anbiedern und so weiter. Gar nicht. Die FDP will ja auch aus eigener Kraft stark werden. Aber mein Gefühl von der Stimmung im Land ist, wenn man sagen würde, wir streben das an, dann hätte das einen Effekt nicht nur bei der FDP, dass wir irgendwie 2-3 Prozentpunkte zulegen würden. Ich glaube, auch die Union würde sofort 2-3 Prozentpunkte zulegen, weil ja doch ganz viele nicht wollen, dass es Schwarz-Grün zum Beispiel gibt.
Die Mehrheit des Landes möchte eine Mitte-Rechts-Politik.
Und aktuell, das ist so. Ja. Da sind wir, glaube ich, bei dem Problem, um das jetzt abzuschließen. Wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Jetzt, ich glaube, wir würden jetzt sagen, okay, Christian, wenn es Schwarz-Gelb gibt, ja, wir auch wenn es schwerfällt und auch wenn viele Leute da draußen vielleicht sagen, warum soll ich denn noch glauben und hier der Lochner und der Krieger, mal wie naiv seid ihr, immer noch hier die Altparteien und wie das alles genannt wird. Ja, wir geben die Chance und Schwarz-Gelb ist für mich ist ja die einzige realistische Option, weil mit der AfD werdet ihr nicht zusammenarbeiten und ich will die AfD auch, ich brauche die nicht in der Regierung, ich will die da nicht sehen, aber du hast es gerade gesagt, das Land will offensichtlich keine linke Politik. Richtig. Das sieht man ja. Wenn es für Schwarz-Gelb nicht reicht, die Möglichkeit besteht ja durchaus. Ja. Wie lösen wir dieses Problem? AfD wird dann vielleicht noch stärker. Und irgendwann ist doch dieses Land, was heißt nicht mehr zu retten, aber irgendwann ist doch da so ein Frustpotenzial und wir sind doch irgendwann komplett blockiert.
Und wir haben dann auch vier weitere.
Ja, wir verlieren, in 4 Jahren sieht es wahrscheinlich noch beschissener aus. Also wie kommen wir raus aus diesem Scheiß-Dilemma?
Ja,
also du merkst, ich werde schon unfertig, ich weiß nicht, wirklich sauer.
Ja, also ich kann ja nur sagen, ich wähle FDP.
Ja, recht.
Gegen dieses Dilemma.
Leute,
ja, ich glaube, wir haben euch ein Bild.
Ja,
ich glaube, wir haben heute. Und ich verspreche, in der nächsten Regierung werde ich keine oder zumindest weniger Rücksichten auf Koalitionspartner nehmen bei der Meinungsäußerung.
Und
Wahlkampf. Permanent.
Und Kettensäge im Wahlkampf. Und Prioritäten. Wir kommen dann gerne, bringen auch noch ein paar Leute mit und dann werden wir hier mal McKinsey.
So.
Leute, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Danke dir für das offene Gespräch.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke.
Hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben ordentlich Stoff zum Diskutieren geliefert. Danke dir, Christian.
Gerne.
Danke dir. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich Kanal abonnieren, um solche Hochkaräter nicht mehr zu verpassen. Wir sind jetzt raus. Ciao.